Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich heute, die Predigt halten zu dürfen. Ich bin dem einen oder anderen in der Gemeinde vermutlich aus anderer Rolle schon bekannt, heute neu als Prediger. Ich darf mich darin versuchen. Ja, das Thema ist Hunger nach Fasten. Fasten ist ein Thema, das mich, das meine Familie, meine Frau und mich in unserer persönlichen, in unserem Glaubensleben schon einige Jahre lang begleitet, wo wir viele wirklich gute Erfahrungen damit machen durften. Und deswegen ist es mir wirklich eine Freude, gerade über dieses Thema zu predigen. Fasten begegnet uns an vielen Stellen in der Bibel. Und es ist so, wenn man mal durch die Bibel blättert, viele wichtige Personen, die was Gutes gemacht haben in der Bibel, wenn man feststellen, dass in ihrem Leben vielleicht fortwährend, aber oder vielleicht nur an bestimmten Punkten gefastet haben und die Bibel das vor allem dieses Detail festhält. Und wenn die Bibel das an so vielen Stellen von Personen tut, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es eine Bedeutung, dass es eine Wichtigkeit hat, dieses Thema, das deshalb für uns heute festgehalten ist. Vielleicht eine kurze Definition. Biblisches Fasten, was bedeutet das? Als biblisches Fasten bezeichnet man den kompletten oder teilweisen Verzicht auf Nahrung aus einem geistlichen Grund, in der Regel Gebet, Bibel lesen, sich Gott hingeben in dieser Zeit. Es ist aber so, dass wir, ich glaube, gerade in unserer Zeit, vielleicht auch gerade in der westlichen Welt, uns ein Stück weit schwer tun mit dem Thema Fasten. Wenn wir auf andere Elemente der persönlichen christlichen Glaubenspraxis schauen, wie zum Beispiel beten, christliche Gemeinschaft pflegen in Form von Gottesdiensten, Kleingruppen oder in anderen Formen oder auch Bibel lesen, dann stellt man fest, dass das so ein bisschen in einem natürlichen menschlichen Bedürfnis, zum Beispiel dem nach Gemeinschaft, dem nach Wissen oder anderen Bedürfnissen entgegenkommt. Und jetzt ist es halt gerade so beim Fasten, dass das erstmal scheinbar unserem menschlichen Bedürfnis nach Nahrung, danach unseren Körper zu versorgen, entgegenzulaufen scheint. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein total lohnendes Thema ist. Und möchte mit uns in ein paar Themen einsteigen. Den ersten Punkt habe ich Hunger nach Fasten genannt, wie eben der Titel dieser Predigt. In Matthäus 5,6, steht auch hier vorne, lesen wir: Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und es gibt offenbar nicht nur einen Hunger nach Nahrung, sondern es gibt auch einen Hunger nach Gott, nach Gerechtigkeit. Und wenn wir in die Bibel schauen, erkennen wir, dass Gerechtigkeit biblisch eng mit dem Glauben verbunden ist. Und dass es hier sowas meint wie einen Hunger nach Gemeinschaft, einen Hunger danach, in Übereinstimmung mit den Plänen und Absichten Gottes für das eigene Leben zu kommen. Danach kann man einen richtigen geistlichen Hunger entwickeln. Und Jesus sagt an dieser Stelle im Prinzip, glückselig ist, wer diesen Hunger hat, wer diesen Hunger nach Gott hat. Und er verheißt auch am Ende des Satzes, denn sie werden gesättigt werden. Das ist ein Hunger, den Gott verheißen hat, dass er stillen will. Und ich glaube, dass es dieser geistliche Hunger nach den Dingen Gottes in unserem Leben ist, der letztlich auch Motivation und Freude am Fasten freisetzen kann in unserem Leben. Ja, es gibt so ein bisschen einen natürlichen Gegenspieler des Fastens in unserem Leben. Ich habe ihn mal als König Bauch bezeichnet. Und was da dahinter steckt, dazu in den nächsten 3 Minuten mehr. Genau. Essen und Trinken ist notwendig. Wir müssen das unserem Körper geben und es ist auch gut. Und auch die Bibel findet es gut, dass wir unseren Körper versorgen. Und die Bibel hat nicht mal ein Problem mit Nahrungsmitteln, die jetzt nicht in erster Linie dem Stillen von Durst und Hunger stillen dienen. Muss ich mit dem Mikrofon irgendwas anders machen? Danke. Die Bibel hat nicht mal ein Problem mit Nahrungsmitteln, die
Spaß machen, wie Essen, das gut schmeckt, oder vielleicht sogar Alkohol in Maßen, sondern sie lässt uns Freiheit, hier zu genießen. Aber trotzdem kann hier ein Problem entstehen. Ich möchte auf zwei Dinge in der Bibel zu sprechen kommen, die sie uns berichtet. Und zwar ist es da so, dass Menschen sich ein Stück weit aus der Gegenwart Gottes oder aus dem Segen Gottes für ihr Leben heraus gegessen haben. Das erste ist die Geschichte von Adam und Eva, die Frucht vom verbotenen, ihnen verbotenen Baum der Erkenntnis aßen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6 heißt es: Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Ja, da ist irgendwie Lust, Begehren, die sind gut mit Nahrung versorgt, aber irgendwie ist das so ein Affekt und sie sieht diese Frucht und sie will sie, sie soll nicht und am Ende ist der Mensch hiervon. Die zweite Geschichte ist die von Esau und Jakob. Man muss im ersten Buch Mose nur 22 Kapitel weiterblättern, dann ist man auch schon da. Bei der Geschichte ist es so, dass Esau ausgehungert von einer Jagdtour zurückkommt, vermutlich erfolglos, weil er hungrig ist. Und er trifft auf seinen Bruder Jakob, der gerade Essen da hat. Der Jakob, der ist so ein bisschen linkisch drauf. Und Jakob sagt: Okay, du hast Hunger, ich habe Essen. Gib mir doch dein Erstgeburtsrecht und auch den geistlichen Segen, der damit verbunden ist. Verkauf es mir und du kriegst das Essen. Und es ist eigentlich eine ziemlich abstruse Geschichte, aber Esau lässt sich darauf ein. Und es heißt, dass er dass es sinngemäß, dass er sein körperliches Wohl mehr geachtet hat in der Situation und diesem Affekt nach Essen nachgegangen ist. Und letztlich was Geistliches, nämlich den Segen Gottes, der mit dem Erstgeburtsrecht verbunden war, für dieses Essen hergibt. Die zwei Geschichten zeigen uns Menschen, die einmal Lust und Begehren und einmal ein dringendes, nachvollziehbares Bedürfnis nach Nahrung hatten. Aber in dem Moment, wo es zu einer Entscheidung kommt, interessanterweise eine Entscheidung zwischen was Geistlichem, was Gott gibt, und Nahrung, Nahrung, die man auch vielleicht sowieso hatte oder Nahrung, die man 20 Minuten später aus einer anderen Quelle kriegen hätte können, wo sie sich in dem Moment sich für das Falsche entscheiden. Und wenn wir, ich denke, die zwei Geschichten machen so ein bisschen klar, warum ich in dem Abschnitt hier von König Bauch spreche. Das sind Geschichten, wo letztlich sich zeigt, wie viel Einfluss der Bauch hat, wie viel Einfluss er in diesen biblischen Geschichten auf Entscheidungsfindung und auf Prioritäten hatte. Und ich glaube, dass es für uns heute genauso Relevanz hat. Dieser König Bauch besitzt Einfluss über uns Menschen und er ist nicht zu unterschätzen. Interessanterweise kam es hier zu Entweder-Oder-Entscheidungen, wo Menschen sich zwischen was Geistlichem, was Gott geben wollte, und Hunger, jetzt, Essen entscheiden mussten. Ich finde, man hört diese zwei biblischen Geschichten, ich meine, sie sind in der Menschheitsgeschichte längstens bekannt und man denkt sich auch so ein bisschen vorhersehbar, wie kann man sich nur in der Situation für Essen entscheiden? Zum einen kennen wir halt diese biblischen Geschichten und wissen, wie sie ausgehen, das macht natürlich ein bisschen was, aber ich glaube, dass dieses Vorhersehbare und dieses vielleicht auch so ein bisschen Absurde uns auch zeigen kann, wie real dieser Affekt oder diese Gefahr des Dominiertwerdens von unserem Bauch tatsächlich ist. In Lukas 4 ist die Geschichte, als Jesus 40 Tage fastete, festgehalten. Und am Ende dieser Fastenzeit wurde er vom Teufel versucht. Und das Erste, womit er versucht wurde, war tatsächlich Nahrung, vorhersehbar. Jesus hatte Hunger. Und was diese Geschichte uns expliziter als an anderen Stellen, wo Menschen in der Bibel gefastet haben, zeigt, ist, dass es letztlich Mächte der Finsternis sein können, die hinter diesem König Bauch stecken und die auf unsere Prioritäten und das, wie wir uns entscheiden, wirken wollen. Um es nochmal abzuschließen, unser Bauch und unser Hungergefühl ist richtig und ist gut und es ist von Gott geschaffen und deshalb gut. Die Frage ist aber so ein bisschen an uns, welche Prioritäten wir setzen und wofür wir uns entscheiden. Ja, wenn wir uns diesen kleinen Diktator hier mal anschauen, stellt sich so ein bisschen die Frage, wie kann diese, wenn man davon sprechen möchte, wie kann diese Macht gebrochen werden? Und ich denke, wenn wir in das Leben biblischer Personen schauen, die in enger Verbindung mit Gott gelebt haben, dann finden wir Muster, und zwar, dass sie häufig freiwillig, manchmal nur zeitweise, manchmal aber fortwährend auf Konsum und insbesondere auf Nahrung verzichtet haben. Und zwar aus gutem Grund. Zum einen, um Dinge von Gott zu bekommen, die sie mehr wertschätzten als gutes Essen, beziehungsweise als gutes Essen sofort. Und das andere ist, um geistlichen Segen, zum einen für sich persönlich, aber auch für Gruppen, für die eigene Familie, für Nationen und Völker freizusetzen. Und ich glaube, dass Fasten eine Sache ist, die diesen Königbauch in unserem Leben tatsächlich entthronen kann und dass es gut für uns ist. Ja, es gibt noch mehr zu sagen. Fasten setzt frei. Wir lesen in Hebräer 11,6 und Matthäus 6,16, dass Gott den belohnt, der ihn sucht. Und in der zweiten Bibelstelle bestärkt die Bibel explizit, dass Fasten etwas ist, was Gott belohnt und was Segen freisetzt in unserem Leben. Und wo immer wir uns die Freisetzung von Gottes Segen in unserem Leben, von Zusagen, die Gottes Wort macht, wünschen, seien es kleine Dinge oder auch große Dinge, große Stationen in unserem Leben, ist es eine gute Idee, sich einer Zeit, kurz oder lang, des Fastens und des Betens auszusetzen, wo wir uns unter Gott, letztlich dadurch unsere Seele unter Gott demütigen und ihn suchen. Fasten setzt noch andere Dinge frei. Fasten setzt auch Gnade zur Umkehr frei. Wir lesen im Buch Jona, dass Gott der Meinung war, dass die Summe der Dinge, die die Menschen in Ninive, einer fernen Stadt, taten, Bosheit waren. Die Haltung dieser Menschen war böse. Und er sandte einen Propheten zu ihnen, Jona, der mit einem kleinen Umweg auch wirklich in Ninive ankam und eine Bußpredigt hielt. Und eine ganz interessante Reaktion passierte in Ninive, und zwar die Menschen begannen kollektiv Buße zu tun und sie begannen zu beten und zu fasten. Und das Interessante ist, dass ein ganzes Volk, das wirklich von seiner Haltung her böse war, es geschafft hat, umzukehren und in eine neue Richtung zu gehen. Und ich glaube, dass es auch für uns heute offenbart, dass Fasten was ist, was Gnade zur Umkehr freisetzt. Und ich denke, wenn wir heute feststellen, dass plötzlich vielleicht da, wenn es Gottes Wort, der Heilige Geist darauf hinweisen, wenn wir an Punkte kommen, wo wir merken, dass Haltungen, wie wir über Menschen und über Dinge denken, nicht gut sind, dass sie vielleicht über die Jahre und über Erfahrungen schlecht geworden sind, und wir das merken und umkehren wollen, dann ist Beten und Fasten und Gott darin zu suchen eine kraftvolle Sache, die wir tun können. Weiter setzt Fasten, Gott kann Fasten Gottes Gegenwart, Wirkung und Sprechen freisetzen. Das ganze Buch des Propheten Daniel ist im Prinzip voll davon. Und die Bibel berichtet noch von mehr im Zusammenhang mit Fasten. Fasten hat auch das Potenzial, die Kraft, übernatürlich Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wir lesen davon zum Beispiel im Buch Esra in Kapitel 8. Da gab es eine Gruppe von Exiljuden, die zurück nach Jerusalem wollten, und die hatten auch noch wertvolle Gegenstände für den Tempel mit dabei. Und die Reise war ziemlich gefährlich. Sie hatten keine Soldaten mit, die sie geschützt hätten. Und letztendlich berichtet diese Bibelstelle davon, wie Gott den Weg dieser Gruppe ebnete, wie sie sicher an ihrem Ziel ankamen und das tun konnten, wozu Gott sie berufen hatte. Und ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Fasten ist vielleicht auch ein Stück weit eine vergessene Grundlage im Glauben. Wenn wir in die Bergpredigt schauen, wieder in Matthäus 6, dann lesen wir, dass Jesus dort das Fasten gleich hoch priorisierte wie das Geben und wie das Beten, Dinge, die wir fast in jedem Gottesdienst tun. Es ist vielleicht mehr Grundlage, als uns heute immer so bewusst ist. Ich möchte darauf uns das ein bisschen vor Augen führen. Drei Kapitel weiter in Matthäus 9,15 sagt Jesus von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern und letztlich auch von uns, von Menschen heute, die sich für Gott entschieden haben und mit ihm gehen wollen, dass auch wir fasten werden. Interessanterweise spricht Jesus nicht, sie müssen jetzt fasten. Jesus begegnet vielen Menschen im Neuen Testament. Und oft ist es so, dass er sie zu einer Entscheidung hinführt. Und sie zu einer Entscheidung für eine persönliche Nachfolge anstößt. Und aus dem Kontext klar ist, dass diese Entscheidung zeitnah bis vielleicht sogar sofort getroffen werden sollte. Aber es ist in dieser Stelle beim Thema Fasten anders. Jesus spricht von der Zukunft. Und ich glaube, dass er bewusst hier keinen Druck auf seine Nachfolger legt. Es hat vielleicht auch was mit geistlicher Reife zu tun, die Jünger damals hatten, aber es trifft, glaube ich, genauso auf uns heute zu. Ich denke, wir sollten es vielmehr so machen, dass wir die Freiheit, die wir haben, die Jesus uns gibt, die Erfahrung des Fastens und Betens zu suchen, dass wir es einfach zu einer guten Zeit proaktiv machen, einfach frei von Druck. Aber irgendwann wird oder soll das Thema Fasten im Leben eines Christen in irgendeiner Form relevant werden. Und vielleicht ist es das Geschickteste, das Thema Fasten einfach wie ein eingepacktes Geschenk zu betrachten und Matthäus 9,15 als eine Aufforderung zu sehen, nicht zu vergessen, es auszupacken, einfach weil wir es schlichtweg bereuen würden, wenn wir es im Laufe unseres Lebens, unseres Glaubenslebens verpassen würden. Hier nochmal das Geschenk. Noch eins möchte ich sagen, Fasten ist kein Leistungssport. Manchmal wird Fasten missverstanden als eine Sache, die ich aktiv machen kann und ich verzichte jetzt auf Essen oder auf irgendwas anderes und es ist hart, aber ich kämpfe mich da irgendwie durch und wahrscheinlich gefällt es Gott. Und manchmal driftet das Thema ab, so ein bisschen zu was, das Verständnis vom Thema Fasten zu was ab, wo man Leistung bringen könnte. Aber das ist es in keinem Fall. Das ist in keinem Fall das, was die Bibel zum Thema Fasten wirklich meint. Denn Gottes Liebe zu uns ist auch jetzt schon unendlich groß. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und hat das größte Opfer für uns gebracht. Und wir können dieser Liebe Gottes zu uns nichts hinzufügen, auch nicht durch Fasten. Und auch das Werk der Erlösung hat Jesus am Kreuz ein für alle Mal vollbracht. Und es ist abschließend und perfekt. Und Fasten kann auch hier nichts hinzufügen. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir einfach das Thema Fasten und die Möglichkeit, uns Gott dadurch zu nahen, als ein weiteres Geschenk Gottes an uns betrachten, das wir demütig entgegennehmen dürfen, das wir auspacken können. Ein Missverständnis, das häufig entsteht, ist, dass Fasten so ein bisschen was mit Leistung zu tun hat, auch in dem Sinne, dass man durch Fasten Gott dazu bringen könnte, eine Bitte zu erfüllen oder dass man Gott irgendwie dazu bringen könnte, seine Meinung zu einem Punkt zu ändern, weil wir einfach ein paar Stellen in der Bibel haben, wo Menschen ein ziemlich großes Problem hatten, sie dann gefastet haben und im Anschluss das passierte, was sie dringend benötigt haben. Aber tatsächlich kommt die Veränderung im Fasten daraus, dass letztendlich Fasten was ist, wo ich meine Seele unter Gott demütige. Und wo meine Einstellung, mein Bild von Gott, mein Bewusstsein von Autorität und meine Identität als Kind Gottes letztlich geändert wird, dadurch, dass ich mich in Demut an Gott hinwende. Und es gäbe jetzt noch einige Punkte, einige Themen, Dinge, die man zum Thema Fasten aus der Bibel ziehen könnte. Aber ich möchte hier tatsächlich einen Punkt machen und noch zu einem Modell kommen, dass ich aus dem geistlichen Skript einer großen Münchner Gemeinde gezogen habe. Und ich finde, dass da was ganz Wahres drinsteckt und dass es einen Punkt, vielleicht auch das Thema Fasten, technisch so ein bisschen erklärt und verständlich macht. Ich glaube nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich fand es so gut, dass ich es heute bringen möchte. In diesem Modell, das Modell besagt, dass es vier Appetite gibt, die den Menschen bestimmen. Die sind der Appetit nach Essen, nach Sexualität, Begierde und Geistliches. Und ihr werdet vermutlich zustimmen, dass jeder Mensch Appetit auf Essen hat. Ist so und ist gut. Jeder Mensch streckt sich aus oder sehnt sich auch ein Stück weit nach Sexualität in seinem Leben. Und auch das ist von Gott gegeben und gut. Der dritte Appetit, Begierde, das klingt in diesem Modell irgendwie so ein bisschen abwertend und negativ, soll es aber in erster Linie gar nicht sein. Wenn die wichtigsten Appetite gestillt sind und wir Freizeit haben, dann haben wir Lust, uns mit Hobbys zu beschäftigen, mit Kultur, mit Dingen, die uns interessieren, was mit unseren Händen zu machen. All das können Dinge sein, die wir gerne mögen, zu denen es uns hinzieht. Und es ist letztlich ein Appetit in unserem Leben. Und es ist auch so, dass jeder Mensch letztlich eine gewisse Sehnsucht, ja, letztlich nach Sinn sucht. Ich würde in einem christlichen Kontext eher sagen, dass es einen geistlichen Hunger gibt. Jeder Mensch wird sich ein Stück weit, streckt sich ein Stück weit in seinem Leben nach mehr, nach Hintergründen und letztlich nach Gott aus. Diese vier Appetite gibt es. Und ich würde postulieren, dass die Appetite 1 bis 3 eher laut sind in unserem Leben und dass 4 manchmal, vor allem wenn diese ersten 3 Appetite sehr stark sind, eher kurz kommt. Ich weiß nicht, ob es jemanden von euch schon mal so gegangen ist, mir schon den Öfteren, und zwar, dass ich nach einem vollen Tag mich ins Bett gelegt habe und irgendwie gedacht habe, ich habe mich mit vielen schönen Dingen beschäftigt, Dinge gemacht, das hat mich Dinge bewegt, aber ich hätte eigentlich mir gerne noch mehr Zeit fürs Gebet genommen oder ich hätte gern morgens mein Andachtsbuch gelesen und dann mir 5 Minuten wirklich Zeit für ein intensives persönliches Gebet genommen und habe es nicht geschafft. Und das liegt, glaube ich, daran, dass dieser 4. Appetit oft der leiseste ist in unserem Leben. Und jetzt kommt das Fasten ins Spiel. Wer sich entscheidet, eine Zeit lang Nahrung zu fasten, der wird diesen ersten Appetit außer Gefecht setzen. Und das wird technisch dazu führen, dass auch die Appetite 2 und 3, Sexualität und Begierde, ein Stück weit sehr stark runtergedimmt werden, leise werden. Und es wird großer Raum und große Freiheit entstehen, sich diesem 4. Appetit, diesem geistlichen Hunger zuzuwenden.